Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt mit mir, Inga Bötteling. Und heute mit einer Sportlerin, deren Sportart wir hier noch gar nicht zu Gast hatten. Anna Markfort ist da. Hallo Anna.
Hi, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
Und welche Sportart das ist, das verrätst du jetzt quasi gleich selbst in Anna Markfort in 60 Sekunden. Alter?
30.
Sportart?
Segeln.
Olympiateilnahmen?
Die erste.
Vorbild?
Lindsay Vonn, Laura Ludwig und es gibt so viele starke Sportlerinnen und Sportler, aber die vor allem.
Hast du einen Glücksbringer?
Nee, keinen konkreten.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Sonnencreme und Haargummis.
Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Seglerin geworden wärst?
Oh, ich würde liebend gerne Tennis sagen, aber meine Aufschläge waren immer zu schlecht. Von daher wäre ich vielleicht doch beim Voltigieren geblieben. Ja.
Was war dein größter Erfolg bislang?
Zwei Vize-Europameistertitel und eine Goldmedaille bei einem Weltcup.
Und deine größte Niederlage?
Ja, die verlorene Olympia-Qualifikation für Tokio.
Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
Ui. Einige, so viele, dass sie aktuell keinen Platz an der Wand finden.
Das kommt zur nächsten letzten Frage. Wo bewahrst du sie auf?
Ja, aktuell leider im Schrank. Ich habe noch keine schöne Aufbewahrung gefunden, wie ich sie irgendwie aufhängen kann. Und ja, von daher aktuell im Schrank, hoffentlich bald woanders.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Eben.
Danke dir, Anna. Das war doch schon mal aufschlussreich. Tennis und Voltigieren ist auch sehr weit weg eigentlich von dem, was du jetzt machst.
Ja, ganz schön weit weg, ja. Das ist deutlich weniger nass.
Ja, das auf jeden Fall. Aber sonst haben wir Athletinnen und Athleten hier, die dann irgendwie so sagen, ja, weiß ich nicht, eine Wasserspringerin, die sagt, ich wäre vielleicht Turnerin geworden, weil das so von der Bewegung nahe liegt. Aber Tennis und Voltigieren und Segeln ist alles weit voneinander entfernt.
Ja, das stimmt. Ich war breit aufgestellt. Vielleicht kann man Voltigieren noch ein bisschen mit dem Segeln vergleichen, weil man einen Untersatz hat, der sich bewegt, den man nicht unbedingt kontrollieren kann.
Stimmt.
Und man sich ja, mit einer guten Körperhaltung auf diesem Gerät oder auch Lebewesen halten muss. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe bei einem mal reingeschnuppert und Segeln war ja auch nicht direkt meine erste Sportliebe quasi. Von daher habe ich mich da im Reitschau erstmal wohler gefühlt.
Du hast es gerade angesprochen, dein Opa hat dich damals zum Segeln gebracht, aber du warst gar nicht so begeistert und brauchtest noch einen zweiten Anlauf als Teenagerin, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also mein Opa hat mich und meinen Cousin damals bei einem Segelkurs in Münster auf dem Aasee angemeldet im Sommer und der war echt super aufbereitet und die Segel hatten bunte Punkte und für Kinder eigentlich super cool. Ich selber hatte einfach echt Schiss und habe es nicht verstanden, hatte immer Angst vorm Kentern. Ich habe nicht verstanden, wieso der Baum immer mir gegen den Kopf schlägt, weil ich nicht wusste, wo der Wind herkommt und wie ich das so richtig nutzen kann. Und habe dann aber tatsächlich später nochmal eine zweite Chance bekommen mit meiner Schwester. Also ich habe durch sie nochmal im Segelverein einen zweiten Anlauf genommen. Sie ist immer weiter gesegelt, in Berlin auch. Und brauchte irgendwann eine Segelpartnerin, weil sie zu alt und zu groß geworden ist für das Anfängerboot, den Optimisten. Und ich war damals auf dem Internat in England, habe einen Anruf bekommen von ihr und ihrem damaligen Segeltrainer, der sagte, Anna, du bist groß gewachsen, hast auch schon mal ein bisschen auf dem Boot gesessen und wärst eigentlich die perfekte Vorschulerin für deine Schwester. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
Wie sieht's mit dem Segeln bei deiner Schwester aus mittlerweile?
Mittlerweile nicht mehr bei Regatten. Sie hat 2014 aufgehört. Sie hat studiert und zwar echt was Anspruchsvolles. Offshore-Anlagentechnik, also was meine gedanklichen Kompetenzen ein bisschen überschreitet. Aber ja, sie geht darin komplett auf und segelt tatsächlich freizeitmäßig noch. Also meine Eltern haben seit einigen Jahren ein Boot und das wünscht sie sich auch immer wieder bei sich in Rostock zu haben, damit sie das einfach häufiger nutzen kann. Ja, und ansonsten in den Ferien, im Urlaub, da zieht sie dann auch immer aufs Wasser.
Und in der Zwischenzeit feuert sie dich eben an.
Ja, ganz genau.
Segeln, das ist für viele so dieses klassische Klischee von Segelschuhen, beiger Hose und gestreiftem T-Shirt. Und du lachst schon, weil das, was du machst, ist einfach meilenweit davon entfernt.
Ja, genau. Also meine Klamotte sieht deutlich anders aus, die von meinem Steuermann witzigerweise, aber sehr ähnlich.
Ah.
An Land kleidet er sich gerne mit Bootsschuhen.
Ach, witzig.
Und ist aber natürlich auf dem Wasser mit dem Neoprenanzug gekleidet, so wie ich auch. Wir müssen uns sportlich bewegen können. Und ja, deswegen haben wir unsere Neoprenanzüge an. Und es ist ja weit weg davon. Wir haben jetzt keine Champagnerflasche immer an Bord und lassen die Korken knallen, wenn wir am Sonntagnachmittag trainieren, sondern tatsächlich ist unser Training richtiges Training. Und dazu gehört nicht nur das Segeln auf dem Wasser, sondern natürlich auch ein Krafttraining und alles, was dazu gehört.
Wir werden genau das, was du machst, heute mal ein bisschen näher kennenlernen, weil ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen geht es so ein bisschen wie mir, noch nicht so wahnsinnig viel Begegnung mit den Segeln gehabt, aber unfassbar spannend. Und wir wollen ja auch wissen, was da in Paris so los ist, denn du hast vorhin schon gesagt, es ist deine erste Olympiateilnahme und da können wir dich dann ja eben auch verfolgen. Also wollen wir auch wissen, wie gut du abschneidest, was du da eigentlich machst und wie es läuft. Und deshalb lernen wir das heute alles ein bisschen kennen. Du hast vorhin, ich weiß gar nicht, hast du es gesagt, bei der Sportart 470er Mixed oder Mixed Two-Person Dinghy heißt es mittlerweile.
Genau, der Segelsport wird natürlich auch immer ein bisschen moderner und so wurden nach der letzten Olympiade die Disziplinen ein bisschen umbenannt. Letztendlich bleibt unser Boot das gleiche, außer dass wir es jetzt gemischt segeln. Also davor war der 470er eben das Boot. Es konnte von einer weiblichen Crew oder von einer männlichen Crew gesegelt werden, bei den Spielen auch. Und nach Tokio wurde es dann geändert, sodass wir gemischt segeln müssen. Das heißt, alle Teams mussten sich neue Partner oder Partnerinnen suchen. Und das hat zum einen unsere Klasse verändert, aber das Boot ist zum Glück das gleiche geblieben. Heißt jetzt nur Mixed Two-Person Dinghy.
Es ist 470 Zentimeter lang, eine schöne Eselsbrücke für diese Klasse. Und du hast es vorhin schon gesagt, du bist Vorschoterin. Du darfst uns jetzt erzählen, was damit deine Aufgaben sind.
Ja, eigentlich sagt es der Name schon ganz gut. Ich bin an der Vorschot, also der vorderen Schot. Wir haben insgesamt 3 Segel, die wir bespielen können oder die wir nutzen können. Wenn wir gegen den Wind segeln, dann haben wir das Großsegel und das Vorsegel. Eben, wie der Name es schon sagt, das Große ist das Große. Und auf dem Vorwind, also wenn der Wind von hinten kommt, dann haben wir noch den Spinnaker, den wir hochziehen können. Das ist ein, ja, wie so ein Ballonsegel. Bei den Freizeitbooten oder bei anderen Bootsklassen sind die häufig bunt. Im 470er gab es irgendwie einen Trend, dass sie jetzt ziemlich weiß und grau sind. Aber genau, das nutzen wir dann auf dem Vorwind. Und meine Aufgabe ist es zum einen, das Vorsegel und auch den Spinnaker zu bedienen. Aber, und deswegen ist es wichtig, dass ich so groß bin, ich bin auch dafür verantwortlich, dass wir nicht umkippen. Das heißt, wenn wir gegen den Wind fahren, dann habe ich eine Trapezhose an und hänge in dieser Trapezhose in einem Seil, was oben am Mast befestigt ist und bin dann quasi der menschliche Hebel, der gegen diese Windkräfte, die auf Segel treffen, gegenwirkt und wir somit einen Vortrieb erzeugen und nicht einen Quertrieb oder einfach nur umkippen. Und da im Gegensatz dazu macht mein Segelpartner Simon, der bedient hinten das Großsegel und der steuert. Und trimmt das die Segel von innen. Wir haben ganz viele Seile und ja, Leinen im Boot, die wir dann benutzen können, um die Segel anzupassen. Also je nach Windstärke muss das Segel unterschiedlich getrimmt werden und je nach Kurs, den wir fahren. Genau. Und das sind so die groben Aufgaben, die jetzt rein das Seglerische oder das Technische angehen. Dann kommen natürlich noch Aufgaben hinzu, wie die Gegner beobachten, den Wind beobachten, die Wellen beobachten, schauen, wo der Kurs liegt, wie wir dann unsere Strategie anwenden können, unsere Taktik, die wir uns vorher überlegt haben. Wir schauen uns die Wolken an, was die für einen Einfluss auf den Wind haben könnten und ja, müssen also eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen treffen und planen.
Komplex, würde ich sagen.
Ja, ziemlich komplex und deswegen auch gar nicht so leicht verständlich für jemanden, der noch nie was mit dem Segelsport zu tun hatte. Aber ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich da einmal ein bisschen reingefuchst hat, dass eine oder wenn nicht sogar die interessanteste Sportart überhaupt ist.
Mhm. Du hast gerade gesagt, den Wind beobachten. Macht ihr das dann so, wie Kinder das immer gemacht haben? So Finger anlutschen und in den Wind halten? Oder?
Nicht mehr ganz, aber tatsächlich so ähnlich. Im Segelsport spielt das Gefühl eine große Rolle. Und tatsächlich habe ich über die Jahre so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie ich den Wind an meinen kleinen Gesichtshärchen spüre.
Ah, okay.
Und somit kann ich, selbst wenn ich die Augen zu habe, fühlen, wo der Wind herkommt und auch wenn er mehr wird oder weniger wird. Und das schulen wir auch ab und zu. Manchmal segeln wir blind, einfach um das Gefühl noch mehr zu trainieren. Und ja, von daher, wir messen den Wind quasi schon irgendwie, aber mit anderen Sinnen. Oder okay, Nicht mehr ganz so wie die Kinder mit dem angeleckten Finger in den Wind haltend.
Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Das ist alles so.
Ich habe Zeit, du.
Gut. Du hast schon deine Aufgaben ein bisschen beschrieben. Ich habe gelesen, dass, genau, du hast gesagt, Unterstützung der Balance des Bootes. Und es gibt so einen Spitznamen auch für die Vorschoter und Vorschoterinnen. Und zwar Fockaffe. Ist das beleidigend? Habe ich jetzt was Böses gesagt?
Nee, habe ich tatsächlich lange nicht gehört.
Okay.
Ich habe es schon mal gehört, ja. Aber bei uns, also wenn mein Segelpartner mich so nennen würde, dann hätten wir nochmal eine kleine Diskussion. Er nennt mich das Front Office und das beschreibt auch meine Aufgabe ganz gut, sowohl auf dem Wasser als auch an Land. Alles, was das Bürokratische und Papierkrams angeht, geht meistens alles erstmal über mich und ich filter es dann an ihn weiter.
Das heißt, ich glaube, dieser Affe kam daher, weil du dich so schnell bewegen musst und so schnell
lange Arme, wechseln. Viele Seile, die man ziehen muss, wo auch echt Druck drauf ist und ja, genau. Und
okay.
Der Fock. Fock ist auch ein Begriff für das Vorsegel.
Ah, okay. Okay, ich hoffe, das war kein beleidigender Ausdruck.
Ich nehme ihn nicht als solchen wahr.
Okay. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr steht da in Paris bzw. in Marseille, da kommen wir gleich noch zu, wo ihr da genau segelt, an der Startlinie. Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr den Motor anschmeißt und losfahrt. Wie geht's denn los?
Genau, also im Segelsport hat man das Wasser. Und aufs Wasser kann man keine Startlinie zeichnen. Das heißt, anders als in der Leichtathletik müssen wir uns unsere Startlinie denken. Und zwar werden Tonnen ausgelegt und die bestimmen dann auch letztendlich den Kurs, um den wir segeln. Und die Startlinie befindet sich eben zwischen einer Tonne und einem Boot. Auf diesem Boot ist der Race Officer und einige Offizielle, die eben unterstützen. Und die zeigen einen Countdown an. Der Countdown wird durch ein Signal gegeben und durch Flaggensignale. Das ist wichtiger als das akustische Signal für uns Segler. Genau, und da gibt es dann ein Signal für das 10-Minuten-Signal. Das heißt, wir wissen dann, okay, bald geht's los. Jetzt können wir noch mal kurz mit unserem Trainer reden, denn ab 4 Minuten vor Start geht das nicht mehr.
Mhm.
Bis dahin müssen wir also unsere Trinkflaschen abgegeben haben, alles, was wir irgendwie noch an Essen oder Klamotten an Bord haben. Und dann beobachten wir die Flaggensignale und wissen dadurch eben, was der Countdown ist. Letztendlich, die Startvorbereitung ist sehr, sehr komplex. Alles, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir beobachten das Spielfeld quasi, überlegen uns, wo wir Wind sehen, wo wir hin möchten. Denn je mehr Wind, desto besser, weil desto schneller können wir einfach segeln. Und machen uns dann einen Plan. Dann schauen wir uns die Startlinie an, auch weil die kann bevorteilt liegen. Die liegt nicht immer perfekt ausgerichtet zum Wind, weil auch einfach der Wind variabel ist und auch Strömungen im Wasser sein können und auch das Race Committee vielleicht ein bisschen sich vermessen hat oder die Tonne nicht genau da liegen geblieben ist, wo sie liegen bleiben sollte. Die sind verankert an Bord, am Boden. Genau. Und dann geht es los und wir schauen dann, wo die erste Tonne liegt. Da fahren wir gegen den Wind in Zickzackkursen. Das sieht auch ein bisschen schwierig zu verstehen aus für den Außenstehenden, weil eben man denkt, hey, es geht doch los, alle müssen in die gleiche Richtung. Warum fahren die trotzdem im fast 90-Grad-Winkel zueinander? Weil wir eben nicht direkt gegen den Wind fahren können. Wir haben keinen Motor eben, mit dem könnte man das, sondern wir segeln mit Segeln. Und die müssen aus einem bestimmten Winkel angeströmt werden. Und da perfektionieren wir natürlich millimeterweise, dass wir den Winkel so hoch wie möglich am Wind halten können, aber mit der maximal möglichen Geschwindigkeit. Und genau, letztendlich bewegen wir uns dann gegen den Wind zu einer Tonne hoch. Die muss dann in die gleiche Richtung gerundet werden. Und dann fahren wir vor dem Wind wieder runter. Das heißt, da kommt dann der Spinnaker hoch. Auch da wird eben nicht immer in die gleiche Richtung gefahren. Man kann da variieren und das ist auch das Spannende am Segeln, weil man eben die Manöver selber bestimmen kann und die Zeitpunkte, wann man die setzt. Und dann geht es zweimal im Kreis. Das Ganze dauert 45 bis 50 Minuten für uns, für unsere Bootsklasse. Ab und zu werden die Kurse nochmal variiert, wenn die ländlichen Gegebenheiten es eben erfordern oder auch andere Flotten noch auf dem Kurs sind. Also man kann auch zwei Flotten gleichzeitig über den Kurs schicken, aber eben damit man sich nicht zu sehr überlappt, zieht man die dann ein bisschen auseinander. Ja, das also alles ziemlich komplex.
Aber es ist super spannend.
Einfacher, wenn man sich auch noch die Bilder dazu angucken kann. Aber genau, ich habe es versucht, so ein bisschen verständlich zu erklären.
Es war sehr verständlich. Der Wind spielt eine große Rolle, Strömungen spielen eine große Rolle, andere Boote spielen wahrscheinlich auch eine große Rolle. Was sind so die größten Gefahren für euch?
Ja, kein also Wind. Die größte Gefahr ist, das oder Gefahr in Anführungsstrichen, ist eine Kenterung. Weil das bedeutet, man geht schwimmen. Unser Trainer sagt immer, wir sollen das, was flattert, über dem soliden Ding halten, also die Segel über dem Rumpf. Wenn es andersrum ist, dann wären die Segel unterm Rumpf und somit im Wasser schwimmend und wir bewegen uns nicht mehr fort, sondern müssen erstmal das Boot wieder aufrichten.
Oh.
Und dann versucht man, anders als im Fahrradfahren, im freien Wind zu segeln. Mhm. Weil im freien Wind ist mehr Wind, der ist nicht abgelenkt, der kommt aus der normalen Richtung. Und da können wir uns schneller fortbewegen. Im Fahrradfahren will man ja unbedingt Windschatten haben, weil es einfacher ist. Aber genau, für uns ist es eben doof, wenn jemand sich vor uns legt und uns den Wind wegnimmt, dann müssen wir uns ziemlich schnell eine Alternative überlegen und schauen, wie wir da rauskommen.
Und was passiert, wenn der Wind plötzlich weg ist, flautet, dann bleibt ihr stehen?
Ja, dann bleiben wir stehen. Tatsächlich kann es sein, dass ein Rennen gestartet wird bei gutem mittleren Windbedingungen und der Wind dann einschläft und das Rennen versucht wird, zu Ende zu fahren. Da gibt es ganz, ganz viele Regeln für die Wettfahrtleitung, die dann entscheiden muss, gibt es jetzt unvorhersehbare Verziehungen und Verschiebungen im Feld. Ist es also letztendlich ein unfaires Rennen oder ist nur einfach der Wind überall eingeschlafen und dadurch die Boote jetzt deutlich langsamer? Ja, aber letztendlich sind wir als 470er wahrscheinlich die Bootsklasse mit dem Laser zusammen, die am meisten Windbedingungen abdecken kann. Wir brauchen 4 Knoten, um zu starten, 4 Knoten Wind. Also es ist eine ganz leichte Brise und können bis zu 30 Knoten über den Kurs bringen,
okay.
Also bei 30 Knoten segeln. Darüber wird es dann auch nicht mehr ganz so schön, weil es einfach nur noch ein Kampf ist und man nicht mehr richtig vorwärts fährt, sondern nur versucht, nicht umzukippen. Aber genau, also man kann ein großes Spektrum abdecken und ja, hofft aber trotzdem so ein bisschen, dass der Wind nie ganz einschläft.
Du hast vorhin schon gesagt, in Paris oder beziehungsweise Marseille gibt es die olympische Premiere dieser neuen Zusammensetzung Mixed Two-Person Dinghy. Nur ein Team pro Nation darf antreten. Das heißt, ihr seid die deutschen Vertreter zusammen mit deinem Partner Simon Diesch. Habt ihr euch das Olympiaticket erkämpft? Du strahlst schon, das ist ein Riesenerfolg für euch.
Ja.
Die offizielle Nominierung erfolgt am 25. Juni, aber da ihr in den Ausscheidungswettkämpfen eben euch durchgesetzt habt, steht schon fest, dass ihr fahrt. Diese Neuerung der Disziplin, ich habe mir das alles so durchgelesen und dachte so, ist bestimmt auch gar nicht so einfach, wenn dann irgendwie das IOC sagt, so, wir machen das jetzt alles anders und ihr dürft euch jetzt einfach neue Menschen suchen, mit denen ihr segelt und uns ist doch egal, dass das euren ganzen Sport verändert. Mhm. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Im ersten Moment dachte ich schon so, oh Mann, jetzt arbeitet man gerade im Segeln als Erfahrungssportart so lange mit einer Teampartnerin in meinem Fall zusammen und optimiert und schraubt an jeden Stellschrauben und dann sagt auf einmal jemand von oben, nee, ist übrigens nicht mehr, also für die nächsten Spiele, dann sucht euch bitte einen neuen Teampartner. Das ist vielleicht anders als in anderen Sportarten. Ich glaube, auch im Beachvolleyball wird deutlich mehr gewechselt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wenn man sich mal eingegroovt hat, da wenig nur noch getauscht wird. Und von daher war es für mich persönlich tatsächlich auch eine Chance, denn ich würde sagen, ich war mit meiner ehemaligen Segelpartnerin sehr, sehr gut dabei. Wir haben damals die Quali oder das Nationenticket geholt für Deutschland, für den 470er Frauen, haben aber tatsächlich dann in der nationalen Quali uns nicht durchsetzen können. Und wir waren oben dabei in der Weltspitze, konnten es dann nur dann nicht abrufen. Und ja, irgendwann kommt man wahrscheinlich an einen Punkt, wo man nicht mehr so richtig produktiv weiterkommt. Und von daher war es dann von oben befohlen, für mich persönlich eine Riesenchance, die aber das ganze Feld komplett verändert. Was physisch jetzt gefordert ist, heißt, ich als Vorschoterin konkurriere mit männlichen Vorschotern. Das heißt, ich muss eigentlich die gleiche Leistung erbringen wie die männlichen Vorschoter, was Muskelkraft angeht, was Ausdauer angeht, weil wir im Segeln nicht nur auf dem Boot sitzen und die Leine in der
Champagner
Hand halten.
Champagner trinken.
sondern wir tatsächlich auch was machen. Wir haben ab 10 Knoten mittlerweile eine Flagge, die hochgeht und die bedeutet, dass wir pumpen dürfen. Das heißt, wir dürfen dann nicht nur mit der Windkraft unser Boot voranbringen, sondern auch mit der Körperkraft. Das heißt, wir dürfen eine Schieflage ins Boot bringen und das dann wieder gerade ziehen. Das heißt, es ist immer so eine flappende Bewegung. Tatsächlich sind in Tokio einige Bilder durch Social Media gegangen, die ein bisschen witzig aussehen. Und
ja.
es ist so, es sieht witzig aus für einen Außenstehenden. Aber diese Bewegung, wo immer das Achterlieg vom Segel so gepumpt wird. Das ist die wichtigste Bewegung für uns auf der Kreuz bei diesen Bedingungen, weil sie einfach mehr Vortrieb erzeugt. Mhm. Und je länger man das machen kann, desto besser. Und gleichzeitig ist die ganze Physis auf dem Boot anders, auf dem Vorwind wie auf der Kreuz. Auch mit einem männlichen Steuermann jetzt in meinem Fall könnte man sagen, naja gut, aber es wäre ja eigentlich besser, wenn man einen männlichen Vorschutter hat, wenn der so viel pumpt. Auf dem Downwind, also auf dem Vorwind, ist es anders. Hm. Da ist es super gut, wenn man hinten einen Mann hat, der eben vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht hat und aber vor allem die Muskelkraft hat, das Großsegel mitzuziehen und dadurch eben den Pump zu machen. Von daher ist es komplett anders geworden, trotzdem irgendwie gleich und für alle eine Riesenherausforderung. Auch das ist im Segeln nochmal, hat uns allen eine neue Chance gegeben, weil Segeln ist eine Erfahrungssportart. Je länger man dabei ist, desto besser wird man. Das, wenn man auf das Alter der Olympiateilnehmenden schaut, dann sieht man das ziemlich deutlich. Mhm. Gerade bei den Medaillengewinnerinnen und Gewinnern, dass da eben die Erfahreneren oben stehen. Und jetzt wurde das gemischt und somit ist es für uns alle neu, eine Chance. Und ich freue mich riesig drauf, dass wir jetzt bei den Spielen die Mixed-Premiere feiern können.
Ist wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich, irgendwie einen Partner dann auch zu finden in dieser Gemengelage, um dann auch zu sagen, ja, wir verstehen uns, weil man, es kommt ja auch viel auf Kommunikation an. Man muss irgendwie die gleichen Ideen haben, die gleichen, die gleiche Herangehensweise. Und wenn man dann da sitzt und sagt so, nee, und dann muss man noch einen neuen Anlauf starten. Das ist auch alles nicht so easy, oder?
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen das Gefühl an Bord, um eben ein Gefühl fürs Boot zu bekommen. Und da ist es wichtig, dass das Gefühl ähnlich ist. Wenn ich das Boot anders fühle als mein Segelpartner und es so komplett auseinander geht, dann ist es schwierig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe nach meinem Quali aus quasi für Tokio einen jüngeren Steuermann gesucht und gefunden und mich mit dem zusammengetan. Wir haben ein halbes Jahr lang zusammen trainiert und ich musste da feststellen, dass nicht alles durch gutes Plan, viel Kommunikation aufgearbeitet werden kann, sondern dass manchmal einfach ich vielleicht ein Gefühlsmensch bin und mein Gegenüber eher ein rationaler Mensch, der es nicht so fühlt, sondern der eher nach Zahlen geht. Und da ist es im Segeln, ja, sehr, sehr schwierig, gerade wenn so viele äußere Einflüsse auf einen eintreffen. Und ich habe dann mich von dem Segelpartner getrennt und mit Simon jemanden gefunden, mit dem ich tatsächlich auch davor sehr gut befreundet war. Wir haben häufig bei Trainingslagern uns ein Apartment geteilt und ich habe ihn so ein bisschen aus der Bibliothek wieder hervorgeholt. Er hat sie nämlich eigentlich seinem Jurastudium dann verschrieben.
Oh.
Denn Erfahrungssportart, schön und gut, aber das richtige Leben, in Anführungsstrichen, wartet nicht. Und er hat sich dann auf sein Studium konzentriert und hat es jetzt für mich tatsächlich, oder für uns, das ist ja auch für ihn ein großer Traum, der in Erfüllung geht, nochmal ein bisschen nach hinten verschoben. Aber auch das ist dann die Herausforderung. Beruf und Sport im Alter.
Es ist nicht nur ein großer Traum, ein Lebenstraum von euch, sondern es sind auch große Fußstapfen, zumindest für Simon, denn ich habe gelesen, dass sowohl sein Vater als auch sein Onkel Olympiagold gewonnen haben. Und da bietet sich natürlich sofort die Frage an, wie es mit euren Ambitionen aussieht.
Ja, die Ambitionen sind groß. Wir haben gesagt, dass wir nicht als Touristen nach Marseille fahren wollen. Wir wollen eine Medaille und wir wollen Gold. Wir wissen, dass wir das Potenzial dazu haben. Wir haben mit einer super starken deutschen Trainingsgruppe die letzten 2 Jahre trainiert. Wir haben alle auf Weltklasse-Niveau agiert und auch Ergebnisse eingefahren und wissen, dass jeder von uns das Potenzial hat. Jetzt sind die Fußstapfen nicht nur von Simons Familie also groß, sondern auch die Erwartungen so ein bisschen quasi von der Trainingsgruppe. Wobei es da eher darum geht, zu zeigen, was wir uns erarbeitet haben. Und unser Ziel ist es, das abzurufen, dass wir wissen, dass wir es können. Natürlich gehört bei einem Wettkampf viel dazu. Es muss vieles richtig laufen. Man selber muss gute Tage haben, eine gute Woche. Die Gegner vielleicht ein bisschen weniger gute Woche. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit einer Goldmedaille nach Hause kommen und die von Simons Vater und Simons Onkel ein bisschen übertrumpfen können, weil aktuell ist die noch die Medaille im Haus. Vielleicht kommt da jetzt dann eine neue dazu.
Und deine findet dann aber vielleicht auch einen Ehrenplatz.
Ich würde meine dann mit zu mir nach Hause nehmen, ja, ja.
Aber auch nicht in einem Schrank oder so, nee, sondern dann mal ein bisschen exponierter.
Ja, tatsächlich habe ich eine Medaille, die draußen hängt. Die hängt über unserem Fernseher, der eh nicht genutzt wird. Das ist die Vize-Europameister, die Silbermedaille, die ich mit Simon zusammen gewonnen habe. So ein bisschen als Motivation und Symbol, was wir schon erreicht haben, wie nah wir dran sind. Genau.
Ja, ich habe gelesen, du bist jemand, der oder die ihre Ziele auch visualisiert oder das als Erfolgsmoment sieht. Wir hatten vor ein paar Wochen Julian Weber hier zu Gast, den Speerwurf-Europameister, und der hat schon seit Wochen die Goldmedaille von Olympia als Handybildschirm, als Speerbildschirm. Mhm. Hast du dir sie auch schon irgendwo hingehängt oder?
Die Medaille an sich habe ich mir noch nicht hingehangen, aber ich habe meinen Speerbildschirm, ist tatsächlich Simon und ich, wie wir nach einem Rennsieg über die Ziellinie gefahren sind und die Arme hochgerissen haben, jubelnd und eingeschlagen haben, und das ist quasi meine Motivation, denn genau, visualisieren, dazu gehören für mich Emotionen, und das sind wirklich die besonderen Emotionen, wenn man so ein tolles Rennen hatte, dass man mit ordentlich Abstand zu den Verfolgern über die Ziellinie geht, sogar noch Zeit hat, den Spiel wegzupacken und sich erst dann umdrehen muss, wenn die nächsten kommen. Das ist ein Rennen, bei dem alles gut gelaufen ist, bei dem alles genauso geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen haben und geplant haben, und wir es alles umsetzen konnten, und ja, das ist letztendlich auch das Ziel für den Sommer.
Lass uns mal schauen, was da so auf euch zukommt. Wir haben vorhin schon gesagt, ihr seid in Marseille unterwegs, 660 Kilometer von Paris entfernt. Ich habe mir mal angeschaut, was da so, wie das alles so beschrieben wird da. Es ist eines der vielseitigsten und optisch attraktivsten Reviere im Mittelmeer. Mhm. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll und es braucht maximal vielseitige Allrounder auf insgesamt 4 unterschiedlichen Kursen mit verschiedenen Anspruchsgraden. Das klingt auch alles sehr komplex und sehr herausfordernd.
Ja, und wir lieben die Herausforderung.
Super, wunderbar.
Und Allrounder sind wir auch. Wir haben in einigen Windbedingungen unsere Super Strengths, aber sind schon Allrounder. Haben in den letzten Jahren auch an den Bedingungen gearbeitet, in denen wir nicht von Anfang an sofort super gut waren auf Weltklasse-Niveau. Und ja, du hast es ziemlich treffend eigentlich beschrieben, was du da gefunden hast, recherchiert hast, beschreibt die Bucht von Marseille echt gut. Wir haben mit Marseille eine große Stadt, in der große Gebäude auch stehen, Hochhäuser, in der eine große Erwärmung stattfindet, gerade in den Sommermonaten. Und wir haben Berge. Wir haben eine Insel, die vorgelagert ist, also eine Bucht, die gar nicht so offen ist wie jetzt zum Beispiel die Bucht vor Mallorca. Da hast du einen Strand und dann ist die ein bisschen an links und rechts eingegliedert durch die Inselformation und dann aber ein offenes Meer, sondern man hat echt einen sehr, sehr kleinen Bereich der Bucht, aus der es offen in die Bucht reinströmen kann. Dann haben wir Windsituationen. Wir haben den Mistral, der aus dem Rhonetal rausströmt, der immer wieder kommt, der sehr, sehr starker Wind ist. Wir haben den Transmontana-Wind, der dann aus einem anderen Teil rauskommt. Mhm. Und wir haben die Seebrise, die Thermik, die eben entsteht im Sommer, gerade wenn sich über Land die Luft erhitzt, dann übers Wasser zieht, dort abkühlt und runterfällt und dann so eine Art Kreislauf entsteht. Das ist diese Seebrise-Thermik. Und auch die findet da eben statt. Und ja, super viele Optionen, wie der Wind entstehen kann. Das heißt, das ist auch mal wichtig für uns als Planung. Was ist das für ein Wind? Wie reagieren wir da drauf? Was bedeutet es, dass er relativ gleichmäßig ist aus der gleichen Richtung? Oder bedeutet er es, wenn er aus der Stadt zum Beispiel kommt, dass er abgelenkt ist und sehr drehig ist? Und ja, also es ist komplex.
Aber auch spannend einfach.
Aber super spannend, genau. Es ist letztendlich immer wieder ein Puzzle, ein Labyrinth, ein Schachspiel. Der Wind gibt dir das, was machst du daraus? Und ich würde sagen, das können wir ganz gut. Wir sind jetzt auch die nächsten Wochen auch immer wieder in Marseille zum Trainieren und akklimatisieren uns wieder. Wir waren die letzten 2 Jahre da. Mhm. Und ja, uns gefällt die Bucht und das Segelrevier da sehr, gerade weil es so herausfordernd ist.
Vom 28. Juli bis 8. August finden die Segelwettbewerbe statt. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wann sie denn so einschalten müssen und so und was da so auf sie zukommt, lass uns mal über das Format sprechen. Bei der Leichtathletik ist es relativ easy, die starten und wer als erster bei der Linie ist, der hat halt eben gewonnen. Bei euch ist das ein bisschen komplexer, wie wir gerade festgestellt haben, ist die Sportart einfach so. Ihr habt 10 oder 12 Läufe, wie ist es bei euch jetzt? Also in Tokio waren es 10 oder 12, habe ich gelesen, jetzt?
Genau, es sind 10 Läufe und ein Medal Race. Eventuell wird daran noch was geändert. Ich habe tatsächlich die Segelanweisung noch nicht so genau gelesen. Die ist vor 4 Tagen, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Genau. Und die, diese Läufe sind verteilt auf 5 Tage plus am 6. Tag dann das Medaillenrennen. Ein Lauf dauert 45 bis 50 Minuten und es werden 2 bis 3 Läufe am Tag gesegelt. Normal geplant sind meistens 2, aber wir haben schon gehört, es kann Wind geben. Aber es kann eben auch sein, dass kein Wind ist oder zu viel Wind ist, dass nicht gesegelt werden kann. Und dann können Rennen verschoben werden oder auch nachgeholt werden. Dabei haben wir normalerweise nicht mehr als 3 Rennen am Tag, wenn man das mal hochrechnet. Das sind knapp 3 Stunden Rennzeit, weil natürlich auch nicht jedes Rennen nach 45 oder 50 Minuten wirklich über der Linie ist. Wir haben ein Zeitlimit von 75 Minuten pro Rennen. Das heißt, auch wenn der Wind dann einschläft, dürfen Sie warten, bis jemand vielleicht bei 74 Minuten über die Ziellinie geht. Und dann läuft das Rennen und wird gezählt. Wir segeln mit einem Low-Point-System, das heißt, wer als erster über die Ziellinie in einem Rennen geht, bekommt 1 Punkt, der nächste 2 und so weiter. Die ganzen Punkte werden mitgenommen aus der ganzen Vorrunde quasi und das schlechteste Ergebnis darf gestrichen werden. Das ist dann ein Ergebnis und im Medal Race ist es dann nochmal ein bisschen anders. Jeder startet mit der Punktzahl, die sie eben eingefahren haben über die Woche und dann gibt es dieses eine Rennen, was nur 25 Minuten dauert und welches aber doppelte Punkte gibt. Mhm. Das heißt, das sorgt nochmal für mehr Verschiebungsoptionen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die, die vielleicht knapp an den Medaillenpositionen dran sind, nochmal mehr Chancen haben, sich da vorzuschieben. Genau. Und alles in allem, Low-Point-System, das schlechteste Ergebnis wird gestrichen über diese 5 bis 6 Tage. Und ja, am Ende steht der oben, der am wenigsten Punkte hat.
Auch spannend irgendwie, dass es so komplett konträr ist. Ne? Ja. Normalerweise geht es immer danach, Punkte zu sammeln und dann, nee, bitte nicht.
Ja.
Ich habe mich noch gefragt, wie das so logistisch aussieht. Also Paris kann ich mir jetzt noch halbwegs vorstellen. Tokio war schon ein bisschen komplexer irgendwie, glaube ich, was die Anreise der Boote angeht. Mhm. Wie funktioniert das?
Also alles, was wir über einen Landweg erreichen können, machen wir auch über einen Landweg. Wir haben vom Segelverband Busse gestellt, Sprinter oder Vitos und Trailer. Auf den Trailern ist ein Motorboot vom Verband, das eben für den Trainer gestellt wird und unsere Boote. Das sind Straßentrailer und die fahren wir meistens selber. Das heißt, jetzt tatsächlich im letzten Jahr vor den Spielen haben wir gesagt, wir wollen das ein bisschen minimieren, haben uns da ab und zu Hilfe geholt. Aber wenn wir im Winter auf Lanzarote trainieren, dann gibt es mehrere Personen, ich habe das auch ein paar Mal gemacht, die dann die 35 Stunden bis nach Huelva, also in den Süden von Spanien oder auch Portugal, wo auch immer man dann ablegt, fährt. Dann fährt man 2,5 Tage mit der Fähre, ist also dann schon 5 Tage unterwegs, um dann eben in ein Trainingslager zu starten. Das sind die Landwege und auch in Marseille machen wir das jetzt so. Unser Boot ist tatsächlich schon unten. Wir hatten die Europameisterschaft in Cannes, also um die Ecke quasi von Marseille, haben das Boot direkt darüber gefahren, bekommen aber jetzt noch ein neues Boot, ein Olympiaboot, wobei wir dann letztendlich erst entscheiden, welches sich besser anfühlt, wieder das Gefühl beim Segeln. Und das fahren wir nochmal dann aus Kiel runter nach Marseille. In Tokio war es ein bisschen anders und auch für L.A., für den kommenden Zyklus wird es ein bisschen anders. Da müssen wir die Boote mit Containern verschiffen.
Oh.
Das heißt, die kommen dann auf die Containerschiffe und sind 6 bis 8 Wochen unterwegs. Und da wird dann die ganze Logistik auch nochmal ein bisschen größer. Da braucht man mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Schiffe, um eben eins immer verschifft im Container zu wissen, um trotzdem gleichzeitig trainieren zu können vor Ort, um dann aber vielleicht auch nochmal ein Schiff irgendwo anders in Europa zu haben. Genau, von daher ist eine riesengroße logistische Herausforderung. Man hat unterschiedliches Material. Man versucht immer, das Material so ähnlich wie möglich auszubauen und auch bei den Masten ähnliche Masten mit ähnlichen Biegewerten zu haben. Das sind ja letztendlich Aluminiumrohre. Und ja, ich bin ganz froh, dass es jetzt für Marseille ein bisschen entspannter war, nachdem Tokio ja schon aufregender war. Und letztendlich ist es alles eine Frage der Planung. Da bin ich zum Glück sehr gewissenhaft und es wird mir auch nachgesagt, sehr zum Leidwesen von Simon, der eher gerne spontan ist, was mich dann manchmal zum Weißglut treibt. Aber ja, wenn man das alles gut plant, dann haut es meistens hin. Und ja, wir machen das alles selber. Wir kümmern uns um die Logistik selber. Wir buchen die Fährtickets. Wir fahren häufig selber. Und für uns Athleten genauso. Also wir buchen unsere Unterkünfte selber. Und ja, kleines Logistikunternehmen nebenbei.
Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, organisiert dabei zu sein, weil ich glaube, gerade so im Hinblick auf LA wird es mit der Spontanität auch ein bisschen schwierig.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, wir haben schon über eure Ziele gesprochen für Paris bzw. Marseille. Ich sage immer Paris, weil das halt irgendwie so die Stadt der Olympischen Spiele ist. Wie sehr schmerzt dich das, dass ihr dann doch 600 Kilometer weiter weg seid?
Ja, es ist schon schade. Ich persönlich habe sehr gerne Kontakt zu anderen Athletinnen und Athleten und finde den Austausch super wichtig und auch inspirierend und finde, dass der Kraft gibt und Energie gibt. Ja, von daher ist es schon schade, dass wir nicht in Paris vor Ort segeln können, aber auf der Seen wäre es echt nicht so schön segeltechnisch gewesen. Finde schon gut, dass die Öffnungsfeier da stattfindet und tatsächlich, wenn alles gut geht und wir dürfen, dann werden wir da auch zur Eröffnung hochfahren, einfach weil unser Wettkampf erst am 2. August startet. Ah, ja. Von daher haben wir dann noch ein paar Tage, um uns wieder zu erholen von der anstrengenden Eröffnungsfeier. Und ja, für uns Segler, wir sind ja diesen ganzen Tumult sowieso nicht gewohnt. Also Leichtathleten, die in einem Stadion da ihre Wettkämpfe haben und große Meetings haben, da sind die Zuschauerränge gut besucht. Beim Segeln, das kann man weniger verfolgen und es wird einfach weniger verfolgt. Häufig sind wir so weit auf dem Wasser draußen, dass man uns von Land kaum noch sieht. Und ja, von daher wird es jetzt schon spannend für uns, in Marseille zu segeln. Da wird es ja auch einen olympischen Hafen für uns geben und zwei Hotels, die als Olympiadörfer umgebaut sind. Und auch Tribünen und ein bisschen Programme für Zuschauer geben. Tatsächlich sind auch schon Freunde und Familie fleißig am Plan zum Vorbeikommen. Und ja, also das wird für uns schon Neuland genug sein. Von daher bin ich fast ein bisschen, ja, nicht dankbar. Ich bin einfach nicht ganz traurig drüber, diesem ganzen Tumult ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Beim Segeln sowieso ist man ja auf dem Wasser so weit weg von allem, das ist dann gut. Ja, es ist trotzdem schön zu wissen, dass Marseille sich vorbereitet. Man merkt es jetzt schon überall, sind Bilder an die Pubs gesprüht und die olympischen Ringe sieht man überall. Und das ist schon cool. Und darauf freue ich mich riesig, wenn wir es dann noch schaffen, vielleicht zur Eröffnungsfeier und vielleicht sogar noch zur Abschlussfeier nach Paris zu kommen, dann würde mir das schon völlig genügen.
Dann ist es eine runde Sache.
Ganz genau.
Ihr seid ja auch ein kleines Team im Team. Ihr seid mit 10 Booten, also in allen Klassen vertreten in Marseille und mit 14 Athleten aus Deutschland da. Ich habe mich noch gefragt, welche Nation denn so die große Segelnation ist? Was sind so die ganz großen Konkurrenten im Kampf um Gold?
Ganz groß ist Großbritannien.
Ah,
war es schon immer.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ja. Und Frankreich jetzt tatsächlich auch. Natürlich haben die einen kleinen Heimvorteil, weil sie einfach dadurch, dass sie ausrichtendes Land sind, sowieso schon die Startplätze sicher haben in allen Disziplinen. Wenn wirklich alle geschickt werden, in zwei Klassen ist es auch für uns deutsches Team noch der Sache des DOSB, der da eine Einzelfallentscheidung treffen muss. Wir drücken alle die Daumen, weil es wäre ein riesengroßes Zeichen, wenn wir in allen Disziplinen vertreten sind, neben aktuell Großbritannien und Frankreich. Bei Australien bin ich mir nicht ganz sicher. Die sind aber auch eine Segelnation, sind sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit, gerade auch bei uns in der Bootsklasse. Da gibt es so die Helden quasi, die lange unschlagbar waren im Männerbereich. Und ja, also vielleicht Deutschland jetzt die nächste große Segelnation. Ja.
Wir werden da auf jeden Fall die Daumen drücken. Und wir sind perfekt vorbereitet für die Segelwettbewerbe. Dank dir. Das hat großen Spaß gemacht. Ich habe heute viel gelernt, wirklich ganz viel. Und ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist, dass du mit uns über deinen Traum von Paris und von Gold und Olympia gesprochen hast. Euch da draußen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und auch Zuschauen. Und ihr wisst, nächste Woche Mittwoch eine neue Folge Helden der Hauptstadt. Bis dahin, macht's gut.